2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin, wir haben Dienstag, den 1. September 2026. Es ist knapp eine Stunde später als 19.10 Uhr und das bedeutet auch, dass der Deadline Day zu Ende gegangen ist und damit die Transferperiode endlich vorbei ist. Wir alle haben jetzt Gewissheit, wer für unsere Vereine spielt und wer nicht. Darüber und über vieles mehr werden wir gleich sprechen, anlässlich des Auswärtsspiels des FC St. Pauli gegen Arminia Bielefeld am kommenden Freitagabend. Ich bin Yannick und bei mir ist wieder die Eva. Moin.
Moin, Yannick.
Schön, dass du wieder da bist. Wir hatten ja in der Vorschau schon angekündigt, die wir natürlich auch verlinken werden, dass du wahrscheinlich wieder das Gespräch entweder mit mir oder mit Jutta suchen würdest. Damals war noch nicht ganz klar, wer es nach Bielefeld schafft. Ich bin auf jeden Fall am Freitag am Start, aber dazu später mehr. Wie gesagt, wir haben jetzt extra nochmal um eine Stunde nach hinten verschoben, weil wir dachten, Mensch, vielleicht passiert bei unseren Vereinen ja noch was auf dem Transfermarkt. Ja, zumindest in Sachen Arminia kann man sagen, da ist noch was passiert. Leon Jensen kommt von Hertha BSC und auch am Wochenende habt ihr noch einen Mittelstürmer aus Holland geholt, richtig?
Genau, David Min vom FC Utrecht, glaube ich.
Genau, aber noch nur per Laie, aber wenn man eurem Sportchef glauben kann, dann passt er perfekt ins Profil. Aber was soll man auch anderes sagen, wenn man gerade einen Spieler geholt hat?
Ja, perfekt ins Profil mit sehr wenig getroffen in den letzten Jahren, was man so liest, zumindest für Utrecht. Das hat bei den Arminia-Fans erstmal nicht für große Euphorie gesorgt. Man muss aber ja gleichzeitig sagen, und das hat Michael Mutzel auch immer gesagt, am Ende ist Bielefeld immer noch letzte Saison Drittliga-Aufsteiger gewesen oder Aufsteiger von der dritten in die zweite Liga. Und die, wenn du dir anguckst, wer halt sonst noch so alles in der zweiten Liga rumläuft, ist ja auch von bis mit finanziellen Möglichkeiten, ehrlich gesagt, und vielleicht auch mit einer Spielidee. Also natürlich ist es dann, wenn du einen neuen Trainer hast, vielleicht manchmal auch schwieriger, einfach neue Transfers einzutüten, weil die Spieler auch noch nicht so ganz wissen, was bekommen wir da. Da haben natürlich andere Standorte dann auch einfach Vorteile. Das heißt, mir war schon klar, dass wir dann nicht direkt zum Anfang der Transferperiode da richtig absahnen können. Gleichzeitig muss man ja, glaube ich, auch sagen, es können ja theoretisch noch Transfers verkündet werden. Nur weil 20 Uhr ja Deadline ist, heißt es ja nicht, dass bis dahin alle Transfers öffentlich gemacht werden müssen. Also wahrscheinlich straft uns gleich irgendwie morgen früh um 7.30 Uhr oder so noch irgendeine Sache lügen, weil es dann erst offiziell wird.
Ja gut, klar, aber irgendwann muss man ja auch mal so einen Endpunkt setzen. Und wir haben jetzt auch just in diesen Minuten einen Artikel bei uns veröffentlicht, weil wir davon ausgehen, dass das jetzt so, zumindest was den FC St. Pauli angeht, das nun war. Was die Transfers im Sommer angeht, muss man dann mal schauen, je nachdem, wie die sportliche Entwicklung sich noch nur weiter gestaltet, ob man dann im Winter nochmal aktiv wird. Aber ich glaube, ja, zumindest bei uns war es das. Ich habe heute zur Vorbereitung nochmal unsere Saisonvorschau gehört und du hattest dir einen Mittelstürmer auf jeden Fall gewünscht, das weiß ich noch. Und eigentlich sollte in der Verteidigung noch was passieren. Nun ist es noch ein Mittelfeldspieler geworden. Hättest du dir denn, ja, du hast schon eingeordnet, dass es für Arminia natürlich schwer ist, aber hättest du dir gewünscht, dass da noch mehr passiert?
Ja, also per se wäre, glaube ich, was für die Innenverteidigung immer noch nicht schlecht gewesen. Also gerade das Spiel gegen Nürnberg hat das schon nochmal gezeigt, dass es da einfach für die Gegner zum Teil so einfach geht. Gleichzeitig war halt auch klar, also Stand jetzt heißt es ja auch, du hast ja eben auch gesagt, man weiß bei St. Pauli, wer bleibt, wer geht. Bei uns ist jetzt eben auch klar, Stefano Russo und Tadel Momolu bleiben. Und dadurch ist natürlich auch finanziell der Rahmen nochmal enger. Also die beiden hätten zusammen vielleicht nochmal so um die 8 Millionen eingebracht. Dann hättest du natürlich auf dem Transfermarkt auch vielleicht nochmal andere Schritte gehen können. Aber man muss halt auch sagen, wenn du dann jemanden holst, und da haben wir, glaube ich, auch in der Vorschau drüber reden, dann muss es ja auch eine Soforthilfe sein und kein Ergänzungsspieler. Also wenn, wir hatten das im Winter mit Robin Knoche, ich sag mal so ein Kaliber haben sich vielleicht andere Leute auch vorgestellt, wo ich aber gleichzeitig auch sage, der war für mich damals dann nicht die Verstärkung, die wir brauchten, weil er einfach zu langsam war und ich brauche nicht, also es klingt immer total doof, aber ich brauche halt nicht noch einen Innenverteidiger, der dir in der Rückwärtsbewegung zu langsam ist. Das kannst du dir dann nicht leisten und dann musst du natürlich gleichzeitig auch aufpassen, dass du nicht zu viele Kaderplätze hast, weil das sind halt auch alles Leute, die du jetzt holst, das sind vielleicht auch Gehaltsstrukturen, wo du dir dann überlegen musst, ist das wirklich das wert? Von daher, ich bin mit gemischten Gefühlen da jetzt rausgegangen, ehrlich gesagt.
Ja gut, vielleicht wachst du ja morgen auf und bei einem Kaffee ist dann noch irgendwie der Mittelstürmer schlecht hingekommen. Aber na gut, das ist wohl eher dann nicht der Fall. Du hattest damals gesagt, dass du eigentlich grundsätzlich schon ein Fan davon bist, soweit den Kader auch zusammenzuhalten und dann halt punktuell zu verstärken. So erinnere ich es zumindest sinngemäß. Das hat ja jetzt zumindest, was den Auftakt angeht, weder bei euch noch bei uns so richtig geklappt. Ich glaube, unsere Ergebnisse muss ich jetzt hier nicht nochmal zitieren, aber vielleicht haben nicht alle verfolgt, wie es Arminia so ergangen ist. Es gab am ersten Spieltag eine Auswärtsniederlage in Karlsruhe, 2:1 der Endstand, dann einen 3:0 Heimsieg gegen Cottbus und dann im Pokal, das haben sicherlich die meisten mitbekommen, weil es schon eine kleine Sensation war, dass die SG Sonnenhof Groß Asbach euch im Elfmeterschießen, wo die Arminen, glaube ich, keinen einzigen ever getroffen haben, wenn ich es richtig erinnere, aus dem Pokal gefegt hat. Das eint euch wiederum mit uns. Wir haben uns auch in Essen nicht mit Ruhm bekleckert. Die Essener Fans wiederum auch nicht, aber das ist ein anderes Thema. Und dann jetzt zuletzt am letzten Spieltag, am dritten Spieltag, ein 1:4 in Nürnberg aus eurer Sicht. Wie würdest du den Saisonstart der Arminia bewerten?
Ja, schwierig. Also ich meine, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass da einfach einiges noch nicht zusammenläuft. Ich möchte auch direkt betonen, ich finde, das liegt überhaupt nicht an Oliver Kirch. Ich finde auch, es klingt so ironisch, aber beim 1:4 gegen Nürnberg hat man wirklich Ansätze von seinem Fußball gesehen, dass Nürnberg im Gegenzug erstens momentan super gut drauf ist und zweitens einfach eine unfassbare individuelle Qualität mit einem Soma beispielsweise auf dem Platz hat. Brauchen wir, glaube ich, auch nicht drüber reden, dass die Gegentore so fallen, darf halt trotzdem nicht passieren. Ich glaube, das Problem ist ein bisschen, ich weiß, dass ich das mit dem Kader gesagt habe, gleichzeitig muss man halt sagen, es ist halt zum größten Teil immer noch ein Drittligakader, ne? Also ich meine das gar nicht despektierlich und ich sage auch weiterhin, das habe ich letzte Saison auch immer wieder gesagt, es ist natürlich unfassbar schwierig, Fans und Spieler zu verklickern nach so einem Jahr mit Aufstieg und Pokalfinale. Jo, die Hälfte von euch werden wir jetzt übrigens los. So, ne, da musst du halt auch überlegen, was nimmst du da zuerst, individuelle Qualität oder gehst du übers Mannschaftsgefüge? Ich glaube auch, das Gefüge, das passt immer noch. Aber irgendwann ist halt die Frage, wie lange kann ein Gefüge die Qualität ausgleichen? Sicherlich was ihr aus den Bundesliga-Jahren auch kennt, ne, dass sich da irgendwann leider, du kannst noch so sehr auf deine Basics bauen und sagen, hier, da und da sind wir gut, aber wenn du halt so, also der Gegner haut dir halt mit 4 Schüssen 4 Tore rein und gleichzeitig hast du ungefähr 20 Field Goals in einem Spiel. Du merkst richtig, dass ab dem 16er da so eine gewisse Verzweiflung eintritt und sie können halt eigentlich kicken. So, und das ist halt, ich verstehe manchmal nicht so ganz, wo das komplett weg ist, weil wie gesagt, ich bin weiterhin der Meinung, dass Oliver Kirch passt als Trainer. Wenn man mal sieht, beispielsweise Tobi Strobel hatte mit Wolfsburg auch durchaus seine Anlaufschwierigkeiten und das, da kann man ja nicht von mangelnder Qualität sprechen. Aber es ist natürlich auch immer eine Herausforderung, neu in dieser Liga anzukommen. Also ich habe das Gefühl, alle, mit denen ich spreche, die können das auch sehr gut differenzieren, dass Oliver Kirch nicht das Problem ist. Aber gleichzeitig ist dann halt die Frage, wer ist denn das Problem? Und da zeigen natürlich dann jetzt gerade schon relativ viele Leute auf Michael Mutzel, ob man sich da ein bisschen verzockt hat, weil man Kirch vergleichsweise spät als Trainer installiert hat und einem dadurch vielleicht auch einfach Transfers davongekommen sind. Gleichzeitig ne, die üblichen Phrasen, ja, per se sind wir mit dem Kader wettbewerbsfähig etc. pp. Und dann sieht man halt die ersten Spiele und denkt so, you sure about that? So, also ich finde es auch nicht richtig, seine Spieler, die man selber mal verpflichtet hat, vor den Bus zu werfen. Das ist auch nicht die richtige Taktik. Aber es ist halt, auch da musst du dir halt irgendwann so ein bisschen die Waage geben. Und was ich halt so merke, ist, dass bei vielen Bielefeld-Fans da gerade einfach so ein bisschen so eine Resignation einsetzt, wo man denkt so, ey, irgendwie kann es das ja nicht so ganz sein. Ja, also ich bleibe auch dabei, Kirch hat sehr klare Ansagen auch immer wieder gemacht. Er hat nach dem Ausscheiden im Pokal ganz klar gesagt, das hat sich nicht abgezeichnet, aber ich bin, sag jetzt nicht, stell mich jetzt nicht hier hin und sag, ja, kann mal passieren, sondern sagt halt, er ist sauer und enttäuscht und kann das halt nicht nachvollziehen, wie das passiert ist. Ja, das ist halt, da kommen halt ganz viele Sachen gerade zusammen und dann wissen wir auch alle um die Problematik ums zweite Jahr nach dem Aufstieg, ne? Das ist halt einfach so eine Krux, wo du dann halt eine andere Qualität auf den Platz bringen musst.
Ja, das durften wir ja vergangene Saison auch in der ersten Bundesliga feststellen, dass das zweite Jahr immer noch schwerer ist als das erste. Ja, nur müssen wir beide mit der Realität leben. Die ist ja, wie gesagt, bei uns auch nicht sonderlich rosig. Uns eint wiederum auch, dass natürlich auch in sozialen Medien dann durchaus ein Rundumschlag gegen Verantwortliche und teilweise auch Spieler geherrscht hat nach den ja nicht zufriedenen stellenden Ergebnissen in den ersten Spieltagen und natürlich auch das Ausscheiden im Pokal. Das war auch wirklich kein gutes Spiel, das muss ich auch ehrlich zugeben. Trotzdem ist es nicht die feine Art, auf einzelne Spieler draufzuhauen oder auf Verantwortliche. Und einzelne Accounts haben sich da, glaube ich, clickbait-mäßig wirklich sehr hervorgetan, irgendwelche Dinge sich zu überlegen und gerade auf Cars, den wir ja auch in der Saisonvorschau erwähnt haben, ja, wirklich draufzuhauen und auf eine Art und Weise, wo man sagt, okay, irgendwo ist auch mal eine Grenze erreicht. Das ist halt dann immer der Frust, der sich irgendwie Bahn bricht, wo ich mir denke, geh doch einfach in deine Eckkneipe und trink noch ein Frustbier oder ein Getränk deiner Wahl aber lass deinen Frust nicht in diesem Internet, wo es auch Menschen lesen, die du damit gerade direkt beschimpfst. Wir sind immer noch erst am dritten Spieltag, sprechen jetzt über den anstehenden vierten Spieltag. Es sind immer noch über 30 Spiele.
Und wenn ich da vielleicht kurz einhaken darf, also wenn wir allein auf den letzten Spieltag gucken, also ne, wir hatten ein 3-5 von Braunschweig gegen Hertha, wir hatten ein 5-3 von Heidenheim gegen Dresden, ein 2-5 von Karlsruhe gegen Wolfsburg, ein 3-4 von Cottbus gegen Fürth, so, ne, und dann halt Nürnberg-Bielefeld 4-1, aber so die anderen sind ja eher so, ich sag mal in Anführungszeichen Freak-Ergebnisse, und das zeigt aber gleichzeitig ja auch, also klar, wir haben zwei Vereine, die jeweils dreimal drei Punkte geholt haben. Aber du merkst ja auch, dass diese ganze Liga muss sich ja gefühlt noch einpendeln, dass Hannover 96 erst am dritten Spieltag durch einen Elfmeter seine ersten drei Punkte holt. Na, also du siehst halt, ich habe das so Gefühl vom Spieltagsverlauf her, fühlt sich das schon an wie 33., 34. Spieltag, wo es für die Hälfte der Vereine um nichts mehr geht. Aber ich finde es so brutal wie noch nie, ehrlich gesagt, dass es so einen unfassbaren, so unfassbare Leistungsschwankungen auch noch der einzelnen Vereine gibt, ne? Und gleichzeitig siehst du halt bei Vereinen wie Nürnberg und Hertha, also gerade bei Hertha ist da schon so eine Erfolgsgeschichte, ne? Da, die hatten nicht weniger auch so ein bisschen weiter unten gesehen. Das ist jetzt erstmal, ne, wenn man auch mit Hertha-Fans spricht, das ist jetzt erstmal, die sind froh, dass sie früher der Saison die Punkte sammeln. Hinten raus kann es halt gerade, was die Kadertiefe betrifft, auch wenn die gute Transfers jetzt nochmal gemacht haben, kann das natürlich trotzdem nochmal ein Problem sein. Aber genauso wie Nürnberg, ne? Die freuen sich, da hat Joti Schatzi Alexu im während des Spiels gegen Arminia im Live-Kommentar gesagt, ja, man befinde sich jetzt in einer Position, wo man auch mal bei Angeboten für Soma Nein sagen kann. Ne? Also generell ist ja die Entwicklung, die diese zweite Liga schon so am Anfang betrifft, finde ich ja, da kannst du ja noch überhaupt keine Trends absehen. Also ich würde mich bis auf vielleicht so ein bisschen, siehst du schon bei Cottbus und Osnabrück vor allem, dass da zum Teil auch wirklich die Qualität fehlt. Ja, sonst, ich bin, was die tabellarische Situation betrifft, ehrlich gesagt noch sehr entspannt. Aber die Frage ist halt, wie viel Entwicklung ist da? Und ich glaube, da geht es euch auf St. Pauli ähnlich wie bei uns. Man will, also auch wenn wir aus unterschiedlichen Situationen kommen, aber die Frage ist ja immer, sehen wir Verbesserungen in den Spielen? Sehen wir, dass das richtig angesprochen wird? Und da sage ich von der Trainerposition in Bielefeld auf jeden Fall, da wird nicht schön geredet und das ist für mich immer schon mal ein guter Schritt. Gleichzeitig, ja, werden wir, also ich glaube, dass dieses Spiel am Freitag ist für beide Mannschaften jetzt schon mal so eine kleine, ja, so ein kleiner Zwischenstandsmesser, ne? Also Wasserstandsmesser irgendwie so, wo können wir vielleicht auch gegen Vereine, die selber so Probleme haben wie wir, da ein bisschen, was wird das?
Okay, man merkt, du beschäftigst dich nicht nur mit der Arminia, sondern auch durchaus mit...
Sorry.
Nein, alles gut. Ich hätte dich sowieso noch gefragt, wie du so den Ligastart selber einordnest. Hast du ja jetzt quasi ungefragt schon getan. Alles gut. Nee, klar. Also ich hatte heute erst mit Arbeitskollegen gesprochen, so wie ordnen wir das Spiel vom letzten Sonntag bei uns ein und auch im Vergleich zum Pokalspiel in Essen. Also da hat man schon, wie man im Fußballersprech immer sagt, so eine Reaktion gesehen. Also das war durchaus schon besser als die Leistung in Essen. Ist jetzt die Frage, wie viel davon sie jetzt auf den Freitag transportieren können. Sicherlich, um nochmal auf den Deadline-Day zu sprechen zu kommen, ist es gut, dass man jetzt, dass alle Beteiligten jetzt wissen, okay, das sind jetzt meine Teamkollegen und die sind es nicht, wie auch immer. Ja, muss man einfach sehen, was das am Freitag gibt, oder können wir ja gleich noch zukommen. Ich würde gerne noch ein bisschen weiter auf die bisherigen Leistungen der Arminia gucken. Mhm. Also du sagst, es ist noch nicht so eingespielt, es ist alles noch ein bisschen wackelig, wenn ich dich richtig verstanden habe. Aber wie kommt denn zum Beispiel diese, ja, aus Groß-Asbach-Sicht Sensation im Pokal zustande?
Ich glaube, ganz ehrlich, für mich war das viel ein psychologischer Faktor. Ich weiß, das klingt wie so super Kaffeesatzleserei, aber ich sage es gerne nochmal, ein Großteil auch der Mannschaft, die da auf dem Rasen stand, vielleicht minus des damaligen Kapitäns und Spielern wie Lannert, die standen halt im Pokalfinale. Die waren immer der Underdog. Und du hast es schon im Westfalen-Pokal immer gemerkt, dass man da Probleme hatte mit den niedrigeren niedrigspielerischen Clubs, weil die dann natürlich in der gleichen Rolle waren, wie Bielefeld es war. Und hey, ne, für den Groß-Asbach, die war schon vor anderthalb Jahren im Pokalfinale, jetzt kommen die da hin und die denken so, ja, timen wir den mal. Und ich meine, man muss auch sagen, Groß-Asbach spielt auch wirklich einen gepflegten Drittliga-Fußball, so, ne, das ist jetzt kein Fünftligist, der irgendwie sich auf das eine Highlight-Spiel im Jahr freut. Und ich glaube einfach, dass Bielefeld da mental nie reingekommen ist. Es war wirklich furchtbar auch anzusehen. Also es war fußballerisch gar nicht gut. Und also meiner Meinung nach verdient es dann halt auch nicht, im Elfmeterschießen weiterzukommen. Das ist meine persönliche Meinung, warum die so geschossen wurden, warum gleichzeitig unser Torhüter meinte, er müsste schon dem Torschützen wirklich anzeigen, in welcher Ecke er gleich springt. Ich habe nichts davon gesehen, ich habe das nur gehört. Ich war auf dem Weg zu einem Festival und habe dann wütend das Sportschau-Radio ausgemacht. Das ist so meine Erklärung. Die haben in diesem Spiel nie den Zugriff gefunden. Dann schaffen sie es trotzdem, dieses Spiel auf, das ist ja noch das Ironische, die haben ja zwischenzeitlich 2-1 geführt. Die hatten einen Doppelschlag innerhalb von wenigen Minuten und haben es dann trotzdem komplett verhauen hinten raus. Sie haben quasi um dieses 2-2 gebettelt und dann, das meinte ich halt mit Qualität des Kaders, ist halt individuell nicht so viel Unterschied auf den einzelnen Positionen zu sehen, so groß wie zu einem Drittligaverein. Ne? Und das ist halt, ja, dann kommst du da halt auch mal dran. Aber ja, also ich meine, gleichzeitig hast du halt gegen Cottbus wieder gesehen. Gut, Cottbus seine eigene Geschichte. Aber die können halt auch so eine Mannschaft wirklich 90 Minuten vom eigenen Torwerk halten und halt nach vorne hin eine unfassbare, ich hasse dieses Wort eigentlich, aber Wucht entwickeln. Man muss auch sagen, es ist gar nicht so, dass sie sich zu wenig Chancen ausrechnen, ne? Also wenn wir mal, ja, das muss man nicht so ernst nehmen, aber auf die Expected Goals-Tabelle gucken, steht auf Platz 1 Wolfsburg und auf Platz 2 Arminia Bielefeld. So, und auf Platz 3 mal wieder Hannover 96, das überrascht nach der letzten Saison niemanden.
Okay.
Aber man sollte, glaube ich, ja zumindest auch schon mal 3 Punkte mehr haben als jetzt eigentlich drauf, ne? Und auch ein paar, dieses Expected Goals Against hat man auch mehr, als man sollte. Also das ist halt keine gute Nachricht, so, wenn das so früher der Saison schon so deutlich ist. Aber das war letzte Saison schon das Problem. Die Qualität der Schüsse, die aufs Tor der Gegner kommen, ist das Problem. Das war gegen Nürnberg auch schon so. Ne, das meinte ich eben mit, Nürnberg schießt im Prinzip 4-mal aufs Tor. Bielefeld hatte, glaube ich, 21 Torschüsse. Davon sind aber 5 nur aufs Tor gegangen. Oder 25 Schüsse, davon nur 5 aufs Tor. So, das zeigt schon relativ exemplarisch auf. Ich finde sonst, man hat mit Mulu einen schnellen Außenspieler. Ich glaube, Melem findet wirklich, also macht für mich unter Kirchen sehr viel besseren Eindruck. Gleichzeitig hast du so Personalien wie Marius Wöll, der ein wunderschönes Tor jetzt gegen Nürnberg geschossen hat, aber gleichzeitig auch so einfach so seiner Form ein bisschen hinterherläuft. Ich glaube, daher ist es gar nicht schlecht, dass man eben Leon Jensen geholt hat, der einfach nochmal so ein bisschen, auch wenn er kaum gespielt hat bei der Hertha, aber in seinen Karlsruher Zeiten ein absoluter Leistungsträger war. Und ich glaube schon, dass der da einfach so ein bisschen den Konkurrenzkampf nochmal aufhalten kann. Weil das ist ja auch so, wenn du einfach weißt, ich bin gesetzt, ich möchte ihnen alle gar nicht so nahe treten. Erstens weißt du natürlich als Trainer, jo, also ich kann den jetzt rausnehmen, aber habe ich jemanden, den ich überhaupt auf die Position stellen kann? Das ist ja das erste Problem. Und die zweite Frage ist dann, macht es das besser? Und man muss sagen, momentan sind die Kader, also die Bankplätze halt auch einfach nicht gut besetzt. So, dass du halt sagen kannst, ach, dann kommt da halt nochmal was von der Bank. Bin jetzt mal gespannt, ob es mit Jensen und Min besser wird. Das wird man sehen müssen. Die haben zumindest ja, da muss man sagen, eine volle Trainingswoche fast noch mit. Jetzt bis Freitag, das ist ja schon mal ganz gut. Aber ja, so richtig erklären kann ich es mir am Ende nicht. Die Laune ist auf jeden Fall, also man muss dazu auch sagen, letztes Jahr war mein Auswärts schon wirklich schlecht. Ich glaube, im Endeffekt irgendwie, lass mich kurz nachgucken hier live. Ich glaube, man hat am Ende 3 Auswärtssiege oder so. Ich muss mal schauen. Ja, 3 Auswärtssiege, 10 Niederlagen. Und wenn dann deine neue Saison mit 3 Pflichtspielniederlagen auswärts auch wieder startet, denkst du dir halt als Fan auch so, jo, herzlichen Dank.
Ja, das leitet ganz gut über zu einer kleinen Quizfrage, die ich dir noch stellen wollte. Naja, du verfolgst ja im Rahmen des Rasenfunks sowohl die erste als auch die zweite Liga und daher könntest du es vielleicht ungefähr erahnen. Wie viele Tage ist es her, dass der FC St. Pauli zum letzten Mal in der ihm zugehörigen Liga oder der Liga, der ihr zugehört, gewonnen hat?
Oh, das letzte Mal gewonnen?
Mhm.
Boah, das ist schon ein bisschen länger her.
Ich
möchte irgendwie sagen Februar oder so. Das war, ich meine, da war so zwischendurch so ein Spiel, was man dann gewonnen hat und dachte, da geht es dann wieder bergauf.
Ja, sehr gut. Es war der 28. Februar, ein Auswärtssieg 1:0 in Hoffenheim.
Ja, siehst du?
Und seitdem sind mit dem Tag heute eingerechnet 186 Tage vergangen. Also so viel zur Stimmungslage.
Aber es war ein Auswärtssieg, Janik. Es war ein Auswärtssieg.
Danke, dass du mir ein bisschen Mut zusprichst. Ja. Dann könnten wir quasi, du hast ja gerade schon den Kader und auch die beiden Neuzugänge angesprochen, da nochmal das Brennglas drauf richten sozusagen und darüber vielleicht auf den Freitag kommen. Du hast ja ein paar Namen schon genannt. Auf wen müssen wir da achten? Wer hat dir bisher schon ganz gut gefallen? Und ja, wer muss in der Liga und allgemein in der Saison vielleicht noch ankommen bei euch?
Ja, also man muss ja eh sagen, defensiv ist halt meistens teute Position mit Jonas Kersken eh gesetzt. Ich weiß auch, da gibt es einige Stimmen, die da Leo Oppermann fordern. Mhm. Sonst frage ich mich so ein bisschen, wird Handwerker spielen oder Arne Sicker? Das ist immer so ein bisschen die Frage. Gleichzeitig ist Kudusu der erste richtige Neuzugang, ja, war. Der gefällt mir tatsächlich sehr gut bisher. Der bringt schon nochmal eine andere Qualität über außen mit, die wir vorher einfach so nicht hatten. Also da muss man schon sagen, das ist so ein Lichtblick. Und sonst ja, Innenverteidigung wahrscheinlich wieder Maxi Großer und Maxi Bauer. Maxi Bauer ist halt schon, also auch wenn das komisch klingt nach den 6 Gegentoren, die man bisher in der Liga kassiert hat. Aber der ist schon auch wirklich ein sehr guter Innenverteidiger für die zweite Liga, meiner Meinung nach. Der bringt da schon eine gute Qualität mit. Dann hast du im Zentrum, ja, Stefano Russo hat so seine Ups und Downs. Sam Schreck ist so ein Typ, den muss man einfach mögen, irgendwie. Also das ist irgendwie, der verkörpert noch so ein bisschen so diesen, also so Fußballarbeiten, ne? Also der, das ist überhaupt nicht despektierlich gemeint, aber der kann ja wirklich 120 Minuten durchlaufen und dann nochmal 60 Minuten hinten anhängen. Der ist immer da, wenn du ihn brauchst. Und das hat, glaube ich, Oliver Kirch jetzt auch für sich genutzt. Hat halt keinen guten Abschluss. Gleichzeitig natürlich Tanel Momolo vorne drin, Johnny Grodowski mit dem Dreierpack gegen Cottbus, der ja auch so manchmal seine Abschlussschwierigkeiten hat. Momolo kommt halt viel über die Geschwindigkeit. Ich bin da jetzt auch mal gespannt, weil das, ich habe es eben schon mal gesagt, das war halt so ein Wechselkandidat die ganze Zeit. Es hieß auch mal, er wollte unbedingt weg. Bielefeld hat halt gesagt, unter einem gewissen Millionenbetrag machen wir es nicht, weil wir brauchen halt einen adäquaten Ersatz und das kriegen wir halt nicht hin sonst. Ich bin jetzt halt mal gespannt, ob, es kann ja immer in zwei Richtungen laufen, wenn ein Spieler nicht bekommt, was er will, entweder fängt dann halt an zu murren oder er sagt halt, jut, dann mache ich zumindest schon mal bis Winter jetzt weiter und mache halt alles dafür, dass ich mich irgendwie noch weiter ins Schaufenster spiele oder was auch immer, dass die Vereine dann im Winter bereit sind, mit dieser Ablöse zu zahlen, wovon dann Bielefeld dann vielleicht auch profitieren kann. Ich möchte, also das klingt immer so gemein, als würde ich den Charakteren dieser Spieler immer irgendwas unterstellen, das meine ich wirklich gar nicht so, aber das ist halt, wenn die Spieler weg wollen, wir haben es jetzt leider schon in diversen Wegen gesehen, wie das auch laufen kann. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass die sich da irgendwie rausstreikt, aber ich hoffe einfach, dass bei einigen Spielern jetzt, wo das einfach vom Tisch ist, zumindest für ein halbes Jahr, der komplette Fokus jetzt einfach wieder auf die Liga gehen kann. So, da wäre ich schon sehr glücklich drum. Ja, aber das sind so ein bisschen die Namen. Man hat halt, wie gesagt, Marvin Melem habe ich eben schon mal angesprochen, Marius Wörl, dann hast du halt noch Benjamin Burakshi, wo ich irgendwie so, der war ja eigentlich mal als Offensivkraft gekommen, musste dann in der letzten Saison viel in der Außenverteidigung aushelfen. Und ja, da bin ich auch mal gespannt, ob der irgendwann nochmal wieder an sein Optimum rankommt, wegen dem man ihn damals auch von Stuttgart 2 losgeeist hat. Ja, sind für mich einige Fragezeichen ehrlich gesagt offen. Man muss fast sagen, leider stellt sich dieser Kader größtenteils immer noch von selbst auf.
Das klingt ganz so, ja.
Ja, und ich bin da mal gespannt, wie schnell halt eine Rolle, was David Minn, ob man ihn da direkt reinwirft am Freitagabend. Ich gehe fast nicht davon aus, dass man den Ulrikes da vorne sieht. Werden wir sehen, was da ist. Aber also wie gesagt, zu, ich würde sagen, 80% stellt sich dieser Kader von selber auf. Was ich aber sehr schön finde bei Kirch, wenn ich das noch sagen darf, ohne jetzt kniert gleichzeitig schlecht reden zu wollen. Aber es gibt nicht immer diese Wechsel, wo man dann immer weiß, okay, der kommt für den in der Minute, der kommt für den in der Minute. Sondern es ist schon nicht immer positionsgetreuer Wechsel, sondern eher taktisch geprägte Wechsel. Und das ist was, also wie gesagt, ich will immer Kniaz halt gar nicht schlecht reden, aber das ist dann auch schon mal schön, dass man da wirklich auch so eine Weiterentwicklung auf dem Trainerposten sieht.
Das ist lustig, dass du das sagst, weil das hatten wir tatsächlich am Sonntag in der Kurve auch die Diskussion, dass zumindest Rapp durch eine andere Wechselpolitik auffällt im Vergleich zu Blessin, dem man auch teilweise, also vor der 60. wurde eigentlich nie gewechselt zum Beispiel. Das ist auch auffällig, dass Rapp da ein bisschen anders agiert, was die Wechsel im Laufe des Spiels angeht. Bei uns ist so ein bisschen die Frage, Cissé hat ja bei seinem Comeback nach mehrwöchiger Verletzung direkt getroffen, auch wenn es dann nicht mal zum Unentschieden reichte. Aber ja, das hat schon Hoffnung gemacht, dass wenn Dave wieder ganz fit ist, dass der uns da viel Freude machen kann. Ist die Frage, schmeißt ihr ihn direkt von Anfang an, ähnlich wie bei euch Min? Oder ja, vertraut er darauf, dass er vielleicht dann, wenn ja die Beine von denen, die schon ein bisschen länger auf dem Platz stehen, ein bisschen schwerer werden, dass er dann nochmal so ein bisschen so einen Lucky Punch setzen kann? Das ist so ein bisschen das einzige Fragezeichen bei uns. Plus natürlich hatte ich am Anfang schon gesagt, dass wir jetzt wissen, dass Smith und Fujita bleiben und wahrscheinlich natürlich auch dann zumindest im Spieltagskader stehen werden. Also auch da sind bei uns die Namen eigentlich relativ klar, wer spielt, ist immer nur so ein bisschen die Frage, es wird ein bisschen so punktuell wahrscheinlich angepasst von Rapp. Werden wir dann, wie du schon sagst, sowohl auf eurer Seite als auch auf unserer Seite am Freitag sehen, wer da die ersten Minuten bestreitet. Was erwartest du dir denn allgemein für ein Spiel am Freitagabend unter Flutlicht auf der Alm?
Ich glaube schon, dass Bielefeld da keine Abtastphase haben wird. Also ich glaube schon, du musst zu Hause jetzt von Anfang an draufgehen, ehrlich gesagt. Von Anfang an halt die hundertprozentige Leistung zeigen. Nee, aber ich glaube, du kannst es dir halt, so doof wie es klingt, aber einfach nicht leisten, da irgendwie erstmal zurückhaltend reinzugehen. Ich schätze beide Mannschaften schon so ein, dass sie da jetzt nicht auf eine 0-0 gehen werden, weil es halt keiner Mannschaft dann in diesem Zug irgendwas bringt. Mhm. Also ich erwarte da schon ein sehr umkämpftes Spiel, ehrlich gesagt. Ich meine, wir kennen halt Marcel Rapp noch aus der letzten Saison mit Holstein dann noch. Das war ein sehr komisches Spiel am zweiten Spieltag. Ist natürlich jetzt Karten alle neu gemischt. Aber ja, da bin ich tatsächlich sehr gespannt drauf. Aber wie gesagt, ich glaube per se, dass das ein unterhaltsames Spiel ist, weil meistens sind das Flutlichtspiele auf der Alm ja doch gerne mal. Und man muss ja da auch sagen, man kommt zumindest aus einem letzten Heimsieg raus. Ne? Also die Heimperformance gab ein bisschen mehr Gründe zum Freuen zuletzt.
Ja, mal gucken, was unsere Spieler aus den vergangenen Spielen mitnehmen können oder was nicht. Ich denke auch, dass das auf jeden Fall von Anfang an zur Sache gehen wird. Dazu ist einfach die Position beider Teams so, dass man jetzt zumindest punkten muss. Und es ist halt die Frage. Du hast jetzt auch schon gesagt, eure Expected Goals sagen was anderes als der Tabellenplatz. Wir treffen zumindest immerhin wieder ein paar Mal das Tor, aber wir fangen es halt noch hinten uns dann wieder welche ein. Das ist sicherlich die Baustelle, die da bei uns angegangen werden muss. Von daher, ja, ist die Frage, ob 25 Schüsse von euch aufs Tor bei uns reicht, um Tore zu erzielen oder nicht. Also ich weiß nicht, ob du die beiden Gegentreffer gegen Kaiserslautern gesehen hast.
Ja.
Ja, die waren jetzt auch nicht gerade der Marke, kann man gar nicht verteidigen, sondern also von daher, ist auf jeden Fall 0-0 wird es nicht werden, das glaube ich auch nicht. Aber ja, ich weiß, du hast ja schon ein bisschen Übung in Sachen Tipps abgeben.
Ich vermeide das eigentlich immer.
Kann ich dir trotzdem einen Tipp für Freitag entlocken?
Ich sag mal so, ich bin ein bisschen positiv gestimmt, weil Freunde von uns aus Hamburg, beziehungsweise aus der Nähe von Hamburg, sind da. Ich glaube, das letzte Mal, als sie auf der Alm waren, haben wir 5-0 gewonnen.
Oha.
Das glaube ich jetzt nicht, dass es passieren wird. Ich bin jetzt einfach mal vorsichtig optimistisch und sage, es wird ein 2-1 Heimsieg für Arminia.
Gut, dann drehe ich den Spieß genau um und sage 2-1 Auswärtssieg nach dann, wie viel sind es denn jetzt mit heute 186, 87, 8, nach 189 Tagen wird es mal wieder Zeit für einen Auswärtssieg des FC St. Pauli. Ich werde tatsächlich mit 2 Übernachtungen nach Bielefeld reisen, einen Satz, den ich so auch nicht gedacht hatte, jemals zu sagen, was gar nicht unbedingt gegen Bielefeld gemeint ist. Da gibt es auch andere Städte, wo ich nicht dachte, jemals zu übernachten. Zum Beispiel also bewusst ein Dörfchen abseits von Cottbus selbst gewählt, wenn es da zum Auswärtsspiel geht. Nee, aber ich werde auf jeden Fall da eine Zeit lang verbringen und dann natürlich auch am Freitagabend auf der Alm stehen. Und dann schauen wir einfach mal, wie das ausgeht und werden dann am Sonntagvormittag, auch ungewohnte Aufnahmezeit, dann drüber sprechen, wie es ausgegangen ist.
Ja, zwischen meine Rasenfunkspiele dann dazwischen. Ich habe nämlich Montag wieder Rasenfunkmoderation für die Bundesliga der Männer. Das heißt, irgendwo so morgens um 9 habe ich vielleicht auch gute Laune.
Das ist nett, dass du uns da dazwischen schiebst. Eva, haben wir noch irgendwas vergessen heute Abend, was du unbedingt noch loswerden möchtest, bevor wir dann alle ganz gespannt sind, wie es am Freitag ausgehen wird?
Nö, ich wünsche sonst allen Reisenden wenig Stress mit der Polizei am Freitagabend. Da gab es ja auch in der Vergangenheit nicht immer rosige Zeiten. Mhm. Und trotz allem schönes Spiel, auch wenn es der blöde Auswärtsblock ist. Aber wie gesagt, trotzdem ein schönes Fußballerlebnis, gute Anreise und ja.
Dem schließe ich mich an. Dann noch danke fürs Zuhören. Danke dir fürs Gespräch, Eva. Und bis dahin, mach's gut. Ciao.
Ciao.